Herzlich willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, der Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der Red-Partner hinter den Kulissen, Red 007. Er nimmt uns mit zur Lieferantenauswahl nach Asien und erklärt, wie der besondere Marktwert der Red-Produkte zustande kommt. Heute haben wir das erste Mal etwas ganz Besonderes vor. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit einen anonymen Gast, unseren ersten Red 007. Hallo Red 007.
Hallo Mirko, danke für die Einladung.
Gerne. Red 007 ist einer der Red-Partner, die bei der Realisierung der Red-Produkte im Hintergrund mitwirken. Darum wird sein Name und sein Unternehmen hier auch nicht genannt. Trotzdem ist es natürlich spannend zu erfahren, wie so ein Red-Produkt konkret entsteht. Red 007, erzähl uns doch bitte mal kurz, wie ihr vorgeht, um einen konkreten Beitrag zum Red-Produktkatalog zu realisieren.
Ja, gerne. Also zumeist starten wir damit, dass wir Produktvorschläge machen. Also wann immer wir auf ein interessantes Produkt stoßen, was für Red geeignet sein könnte, dann schlagen wir das vor oder bekommen eben eine Produktanforderung von Red mitgeteilt und versuchen eben zu dieser Anforderung dann ein passendes Produkt zu kreieren. Und das Ziel ist eigentlich immer, dass wir einen echten Red-Mehrwert in dieses Produkt rein entwickeln. Also wenn man zum Beispiel unsere T5-Linearleuchte, die Lix, die vielleicht einigen Red-Zuhörern schon bekannt sein sollte, hernehmen. Das ist jetzt kein völlig außergewöhnliches Produkt, sondern das kann man eben so auch vielleicht an anderer Stelle im Markt kaufen. Abgesehen davon, dass wir vier Leistungen und Längen haben und eben auch unterschiedliche Farbtemperaturen anbieten, haben wir aber ein paar ganz entscheidende Mehrwerte da integriert. Also zum Beispiel, dass die Produkte ohne Werkzeug durchverbindbar sind. Das heißt also wirklich, man kann eine weitere anzuschließende Leuchte in die vorherige Leuchte einstecken und kann so bis zu 20 Leuchten hintereinander schalten, ohne eine neue Einspeisung legen zu müssen. Das ist natürlich für einen Elektriker, der installieren muss, eine feine Sache.
Ja.
Na, oder dass wir zum Beispiel das Gehäuse nicht aus Kunststoff gemacht haben, sondern aus strangepresstem Aluminium, das zum einen sich natürlich dann sehr wertig anfühlt und auch sehr wertig aussieht, aber insbesondere auch für die Kühlung von Treiber und LEDs sorgt. Ja. Und so können wir auch dann bedenkenfrei 5 Jahre Garantie geben. Oder eben ein vernünftiges Zubehörteil ist wichtig für ein erfolgreiches Produkt, wie zum Beispiel das steckbare Schaltermodul, was man einfach in die Lix einstecken kann und so quasi jede einzelne Leuchte direkt an der Leuchte auch schaltbar machen kann. Das sind so diese Art von oder diese Qualität von Mehrwert wollen wir immer versuchen, in jedes einzelne Red-Produkt zu integrieren. Und wenn wir dann mit der Entwicklung fertig sind und das Produkt dann von Red freigegeben wurde, dann geht es weiter dann eben mit der Fertigung und die Qualitätssicherung direkt vor Ort beim Produzenten. Also unser Ziel ist immer dafür zu sorgen, dass wir eben die Produkte in einer Qualität zu produzieren und dann auch zu liefern, die den Red-Kunden auch wirklich dann überzeugt. Es sind ja schließlich Profis aus dem Elektrohandwerk, also keine üblichen Endanwender, die eben im Baumarkt kaufen. Und da muss dann einfach alles passen, egal ob das jetzt aus Asien kommt oder aus Deutschland. Das ist unser Anspruch an der Stelle.
Okay. Du hast jetzt gerade schon Asien gesagt. Bleiben wir doch mal kurz beim Thema Geschäft mit Asien. Asien ist ja nicht nur tausende Kilometer entfernt, sondern ich meine, es hat eine andere Währung, eine andere Wirtschafts- und Sozialstruktur, eine ganz andersartige Kultur auch. Was würdest du aus deiner persönlichen Erfahrung sagen, sind die wichtigsten Unterschiede oder Besonderheiten im geschäftlichen Kontakt zwischen Europa und Asien?
Ich verallgemeine jetzt mal ganz bewusst. Ja. Also es gibt eine andere Art, Geschäfte zu machen. Also bitte nicht falsch verstehen, da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist einfach anders. Und ich würde auch eher sagen, dass der Deutsche sich stärker vom Rest der Welt unterscheidet als zum Beispiel der Chinese. Von der Art und Weise, wie er mit dem Geschäftsgebaren ist. Denn wir sind erheblich kompromissloser, was Qualität, was Sicherheit, was Funktion, was normative Anforderungen angeht, als andere Nationen. Und ich treibe es mal auf die Spitze und sage, ein chinesisches Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Okay.
Also das hört sich ein bisschen provokant an, aber ich meine im Prinzip das Folgende. Alles, was nicht explizit gesagt wird, ist auch nicht gefordert. Also Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, bieten regelmäßig ein hohes Konfliktpotenzial oder eben auch ein Fehlerpotenzial.
Mhm.
Man muss sich einfach vor Augen halten, in China wird für den Weltmarkt produziert. Und eben Dinge, die für den Kunden in meinetwegen Pakistan noch okay sein mögen, sind fürs deutsche Handwerk eine volle Katastrophe.
Ja.
Und da muss man eben sehr, sehr genau arbeiten bei der Festlegung von Anforderungen und muss eben auch Fehler vermeiden, Unklarheiten und eben kulturell bedingte Fehlannahmen vorhersehen, einfach irgendwo.
Ja.
Ich kann ja auch da einfach mal ein Beispiel machen.
Ja, bitte.
Also, wenn wir mal unser Stripset nehmen, das jetzt neu im Sortiment aufgenommen wurde. Selbst da ist ja schon der Unterschied zu einem üblichen Baumarktprodukt und zu unserem Stripset ein großer. Also abgesehen davon, dass wir gutes 3M-Klebeband auf der Rückseite nehmen, mhm, um es anzukleben, das ist jetzt nicht so furchtbar außergewöhnlich, das machen die guten Hersteller auch, haben wir zum Beispiel auf Funk geachtet, anstatt mit Infrarot fernzusteuern, weil
ja,
dieses Set eben nicht für den Endverbraucher ist, sondern von einem Profi installiert wird. Und der möchte natürlich, dass die Technik hinter den Streifen auch irgendwo verschwindet. Und da bringt das nichts, wenn man dann das gleiche Prozedere machen muss, nämlich mit der Fernbedienung auf das Produkt zeigen muss, so wie das beim alten Fernseher ist.
Ja, oder mit so einer kleinen Mini-Antenne, die da hinten dann rausguckt.
Ne? Genau, dann baumelt das da, genau, das gibt es eben auch. Und das unterscheidet eben ganz klar diese Produktanforderung oder dieses Merkmal von einem vom üblichen Baumarkt oder Supermarktprodukt. Und das muss man dann schon mal erörtern an der Stelle mit den Fertigern auch und dann, dass wir dann auch noch so verrückt sind und einen Farbwiedergabeindex von 95 EAA in das Produkt eingebaut haben, das wirklich aus dem absolut, das ist eigentlich High-End-Lichtherstellern vorbehalten, das Ganze, und da wird dann schon an unserer Vernunft gezweifelt bei unseren Fertigern und dann fällt es relativ schwer an der Stelle zu vermitteln, dass eben der Red-Kunde kein normaler Endkunde ist, sondern eben Profi aus dem Elektrohandwerk. Und da gelten natürlich auch völlig andere Ansprüche. Und das bricht sich runter, auch bis in die letzten Produktionsdetails. Also von perfekt gerade aufgeklebten Klebestreifen auf der Rückseite, guten Steckverbindern, guten Vorschaltgeräten, vernünftigen Kabeln. Es ist in jedem einzelnen Detail steckt eben dieser hohe Selbstanspruch. Und das muss in jedem einzelnen Detail auch so vorgesehen und vereinbart werden.
Das finde ich voll spannend. Ihr definiert euren Mehrwert dadurch, dass ihr so ein bisschen dieses Extra liefert, nicht wahr? Dieser Steckverbinder-Geschichte, dass man die Dinge hintereinander schalten kann, und realisiert das in einer Kultur, wo, wie du jetzt gerade gesagt hast, genau diese spezifische Einstellung eben ganz, ganz strange und ganz ungewöhnlich ist. Also echt krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ohne jetzt zu tief in die Details zu gehen, aber wie seid ihr denn unternehmerisch aufgestellt, dass ihr diese Distanz, also jetzt diese kulturelle vor allem, nach China so scheinbar ja so effektiv überwindet? Weil da scheitern ja immer wieder mal Unternehmen relativ spektakulär auch dran an dem Asien-Abenteuer.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich erstmal Entwicklung und Sourcing ist unser Kerngeschäft. Also das machen wir sogar für große Leuchtenhersteller. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in Produktion und eben auch im Umgang mit anderen Kulturen.
Mhm.
Also wir sind in unserem Hauptsitz hier in Deutschland mit Labor- und Messtechnik ausgestattet. Wir haben Ingenieure hier vor Ort und haben auch eine Niederlassung in China, dass wir von dort auch wirklich ohne Sprachbarriere und unter Zuhilfenahme der kulturellen Kenntnisse, sage ich mal, eben mit unseren Fertigungspartnern zusammenarbeiten können. Also man muss auch einfach vor Ort sein, um da keine Überraschung zu erleben.
Okay, Boots on the ground, wie man so schön sagt.
So ist es, genau.
Ja, weil ich denke mir, ich meine, jeder, der schon mal irgendwie bei Wish oder bei AliExpress oder so bestellt hat, nicht wahr, der weiß, dass man, ich sage jetzt mal vorsichtig, dass man mit Lieferzeit und Qualität und Lieferantenkontakt und so in Asien sehr, naja, sehr unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Red 007, erzähl uns doch mal, wie ihr dann an den guten, was auch immer das jetzt heißt, ne, aber an den guten Lieferanten in Asien rankommt.
Mhm. Also grundsätzlich hast du natürlich recht. Also es gibt wirklich eine schier unendliche Anzahl von möglichen Produzenten oder Anbietern. Und das Problem ist eben, dass man nie genau weiß, was man bekommt. Also wir beginnen in erster Linie damit, dass wir erstmal schauen, ob die grundsätzlichen Rahmenbedingungen passen. Also passt die Größe des Lieferanten zu unseren Anforderungen? Gibt es vernünftige etablierte Prozesse? Für welche Zielmärkte produziert dieser Hersteller? Gibt es ein Qualitätsmanagementsystem, was installiert wurde und eben auch vernünftig funktioniert? Dann machen wir eine Erstbemusterung verschiedener Produkte, um überhaupt zu schauen, wie die allgemeine Qualitätslage bei dem Hersteller ist. Weiter, wenn das dann soweit alles gepasst hat, machen wir auch immer ein Vor-Ort-Audit, entweder durch mich selber oder jemanden hier aus Deutschland, aus dem Team oder eben durch unsere chinesischen Kollegen, mhm, und schauen uns eben dann auch die ganzen Steuerungsdokumente an, die verwendet werden, um die Qualität zu steuern, und erarbeiten auch selber welche. Also wir machen sehr scharfe Prüfvorgaben, wir mischen uns in die Produktion des Fertigers ein. Wenn es sein muss, entwickeln wir sogar Testvorrichtungen, um eben genau nach unseren Vorgaben auch dort in der Produktion testen zu können.
Ja. Fahrt ihr auch mal so unerwartet hin, so Mystery-Shopping-mäßig?
Ja, absolut. Also wir machen nicht nur angekündigte, sondern auch die überhaupt nicht beliebten unangekündigten Audits, wo wir sagen, wir möchten jetzt bitte unser Material und unsere Ware sehen, mhm, in Produktion, weil das ist eben auch so eine Besonderheit in China, dass Fertiger, wenn sie voll ausgelastet sind, outsourcen, ohne dass der Kunde das merkt. Also das soll bedeuten, dass eben teilweise dann in Unternehmen produziert wird, die man noch nie gesehen hat, noch nie zu Gesicht bekommen. Das ist eben auch eins dieser Risiken, die man zwar vertraglich ausschließen kann, aber ob es dann wirklich so ist oder nicht, das kann man wirklich nur absichern, wenn man auch vor Ort ist und regelmäßig nach dem Rechten schaut.
Und gibt es da sowas wie eine Anekdote oder so aus der Frühzeit deiner persönlichen Erfahrung, wenn du mal bei so einem Lieferanten aufschlägst, was war so das Übelste, was du mal erlebt hast?
Oh, das passiert nach wie vor. Also das ist grundsätzlich, was es auch schon gab, ich bin dann 20 Stunden nach China geflogen, beziehungsweise nach China geflogen und dann von dort aus weiter zum einen Fertiger zu auditieren. Und ich war nach 15 Minuten wieder raus. Also wenn man da wirklich dann reingeht und sagt, was zur Hölle ist denn hier los? Und dann kann man quasi auf dem Absatz wieder umdrehen. Und da habe ich wirklich gelernt, dass man keiner Internetseite und keiner Firmenpräsentation trauen kann, mhm, weil sich da teilweise völlig unterschiedliche Unternehmen vorstellen oder sich da zeigen. Weil wir haben auch schon Muster gehabt, die angekommen sind, und bei der technischen Beschau, bei der Analyse hat sich dann gezeigt, dass die Masseklemmen im Inneren an Kunststoffteilen festgeschraubt waren. Also das ist schon speziell. Und das sind große Unternehmen, die sowas produzieren und, mhm, das zu zehntausenden Einheiten überall in die Welt verkaufen. Und da fällt man natürlich vom Glauben ab. Und solche Dinge dürfen natürlich niemals in den Markt geraten. Deswegen, was ich sagen möchte, auch große Unternehmen sind kein Garant. Also auch oft, mhm, sind große Unternehmen völlig ungeeignet, einfach weil das Qualitätsniveau nicht da ist, wo wir es brauchen, oder einfach die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Und das ist auch für uns wichtig. Also das Neudeutsch-Compliance-Thema ist für uns wichtig, weil wir im Prinzip auch die Verpflichtung haben, da, wo wir es können, auf die Arbeitsbedingungen Einfluss zu nehmen. Also wenn ich beim Audit sehe, dass Leute unter ungünstigen Arbeitsbedingungen oder ohne vernünftigen Körperschutz arbeiten müssen, dann mische ich mich da ein. Mhm. Und da, wo wir es ändern können, da tun wir das. Und da, wo wir es nicht ändern können, da melden wir das auch teilweise den Behörden. Das ist für mich wirklich so ein Anliegen. Ich glaube, da ist jeder, der irgendwo auf der Welt produzieren lässt, hat die Verpflichtung, Dinge zu einem Besseren zu wenden. Und das kann nur so funktionieren. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Also es ist nicht alles nur mit hohem Risiko verbunden oder man überlegt schlechte Überraschungen. Es gibt auch Gegenbeispiele. Ich bin auch schon bei Lieferanten vorgefahren, wo man dann das Gebäude und den Parkplatz sieht und denkt, Donnerschlag, ich bin in 5 Minuten hier wieder raus. Und dann geht die Tür auf und dann findet man eine Reinraumproduktionshalle vor, wo auf Weltniveau gefertigt wird. Also auch das passiert und regelmäßig.
Okay, und dann läuft irgendwann die erste Bestellung, im besten Fall relativ stressfrei, und das funktioniert. Wie geht es dann weiter? Und vor allem, wie wird Red in diese Prozesse dann eingebunden?
Ja, also ohne Red geht da gar nichts. Also ich habe ja schon gesagt, wir erarbeiten die Produktvorschläge zusammen. Dann geht es weiter über die Features, die wir integrieren können. Red hat ein unglaubliches Wissen und eine Detailkenntnis über die Anforderungen aus dem Markt, eben über die Zusammenarbeit mit den Elektrikern und den Fachleuten kommt sehr, sehr gut qualifizierte Input, den wir in die Produkte überführen können. Mhm. Und das ist für uns lebens- und überlebenswichtig. Und Red bleibt im Allgemeinen die ganze Zeit im fortschreitenden Prozess mit bei der Sache. Also wirklich von der Bemusterung über die technische Freigabe. Es werden Handbücher zusammen entwickelt, die Verpackungen werden zusammen entwickelt, Produktfotos gemacht. Die Marketingunterlagen werden zusammen generiert. Also wirklich abgesehen von der Fertigungsüberwachung und den Qualitätssteuerungsdokumenten ist Red eigentlich permanent mit am Ball.
Cool, also wirklich eine Partnerschaft im engeren Sinne des Wortes.
Absolut, ja.
Andere Frage noch. Du hast ja jetzt schon ein paar Tage differenzierte Erfahrungen mit Asien. Was denkst du, wie hat sich Asien oder vielleicht auch insbesondere China so in den letzten 10 Jahren entwickelt? Was ist deine persönliche Beobachtung?
Ja, also kann man nur ein Stichwort sagen, atemberaubend schnell. Also China ist erheblich selbstbewusster geworden, sowohl die Kultur als auch das Selbstverständnis hat sich in den letzten 10 Jahren extrem gewandelt. Also die Arbeitsgeschwindigkeit ist enorm. Natürlich mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Aber die Chinesen werden auch deutlich besser darin zu differenzieren. Mhm. Also es ist wirklich, man kennt das selber, mittlerweile hat jeder Dritte ein chinesisches Handy, nicht nur in China gefertigt, sondern von einer chinesischen Marke. Und da ist wirklich überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Und dieses Selbstbewusstsein nehmen die Chinesen natürlich auch zu Recht mit. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist eben auch sehr, sehr viel Dynamik im Markt. Also ich kenne eine ganze Menge Unternehmen, die eben vor wenigen Jahren nur in einer Handvoll Mitarbeiter in Erscheinung getreten sind, mittlerweile Tausende von Mitarbeitern haben, aber dafür auch eben im Umkehrschluss andere Unternehmen, die schon Tausende von Mitarbeitern haben und mittlerweile von der Bildfläche verschwunden sind. Also die Dynamik ist einfach viel größer. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Bewegung im Markt und das merken wir ja auch hier, egal ob es Bandenwerbung beim Fußball ist oder eben Marken, die sich auch mit chinesischen Schriftzeichen bei uns in den Medien platzieren. Das gab es ja vor ganz, ganz wenigen Jahren noch überhaupt gar nicht.
Von den Restaurants mal abgesehen, ja genau.
Natürlich, klar, ja.
Okay, schon mal eine letzte Frage jetzt für heute. Wenn du dir von deinen asiatischen Partnern irgendwie was wünschen könntest oder so, was wäre das?
Wünschen, ja gut, wir haben uns mittlerweile natürlich schon ganz gut arrangiert. Also wenn ich mir was wünschen müsste, wäre das ein direkterer Zugang zur Offenheit in der Kommunikation, sag ich mal. Also wirklich, das ist ja wirklich so ein deutsches Ding, dass wenn es Probleme gibt, gerade jetzt auch im Geschäftsdurchlauf und dann wird das auf den Tisch gebracht und es wird knallhart angesprochen, ohne jetzt eine Schuldzuweisung zu machen, kommt es doch wirklich sehr, sehr klar auf den Tisch, wenn es irgendwo Probleme gibt. Und deswegen sind wir, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Problembewältigungskompetenz in der Kommunikation. Das ist eben in der asiatischen oder speziell in der chinesischen Kultur nicht so. Mhm. Da werden halt Probleme nicht klar angesprochen und es werden auch Fragen oder Schuldzuweisungen einfach gar nicht klar artikuliert.
Wobei auch da die Deutschen vielleicht so ein bisschen generell für bekannt sind in der Welt, ne?
Nicht nur, ja, absolut. Also das natürlich, das haben wir auch nicht nur mit den Chinesen, das sehen wir auch mit australischen Kunden oder Partnern, mit Österreichern, mit Briten. Ja. Also da habe ich auch schon dann das ein oder andere Mal, wenn wir dann sehr deutlich wurden, dann weit aufgerissene Augen und böse Blicke geerntet, wobei da nichts von alledem böse gemeint war. Insofern würde ich das jetzt gar nicht so sehr in die China-Ecke drängen, sondern tatsächlich sagen, dass wir einfach da kulturell etwas exponiert sind.
Und gibt es was du dir von deinen europäischen Partnern wünschen würdest? Einfach der Fairness halber jetzt auch?
Ja, ich glaube, uns würde weniger Arbeitsbürokratie gut tun. Also wir sind nicht nur jetzt, was unsere Behörden angeht, sondern auch was unseren Tätigkeitsablauf in den Firmen betrifft, sind wir völlig überreglementiert. Also wir sehen das ja auch selber da, wo wir für große Konzerne arbeiten, was die Entscheidungsfindung angeht, was die Abstimmung angeht, was den dokumentarischen Aufwand angeht. Das ist schon wahnwitzig im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube nicht, dass wir mit dem großen Mehr an Auflage ein besseres Ergebnis erzeugen. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass da der beste Weg in der goldenen Mitte liegt. Also ich glaube nicht, dass wir in das in China übliche Niveau zurückfallen sollten, weil wir eben aufgrund unseres Qualitätsselbstverständnisses und unserer guten normativen Situation einen klaren Vorteil haben. Aber irgendwo in der Mitte liegt der goldene Weg. Mhm. Und das wäre so ein, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es das.
Ja, man kann es auch übertreiben, ne? Ganz klar.
Ja, absolut. Ja.
Okay, danke dir, Red 007, für diese spannenden Einblicke in das Asiengeschäft und viel Erfolg für die nächsten Red-Produkte. Apropos, kannst du uns vielleicht schon irgendwas verraten, was gerade so in der Pipeline liegt oder irgendwelche Trends fürs nächste Jahr?
Ja, also grundsätzlich arbeiten wir jeden Tag an neuen Produkten. Wir haben ja auch gesehen, jetzt was gerade dazugekommen ist, zum Beispiel unsere LED-Treiber. Tolles Gerät, DALI 2 Dimba, hat einen wählbaren Ausgangsstrom. Da können wir also wirklich auch da wieder als Mehrwert mit einem einzigen Treiber eine ganze Reihe von anderen Treibern ersetzen. Also wo immer etwas ausgetauscht werden muss, da ist man eigentlich mit dem Red-Treiber auf der richtigen Seite. Mhm. Wir haben unseren großen Erfolg der Follow Me, unsere Flugwegorientierungsleuchte, um ein weiteres Produkt ergänzt, der Walk Me, was eben dann keine Fluchtwegsleuchte, sondern eine Gangleuchte ist für Fluchtwege, mhm. Das hoffentlich den gleichen Erfolg haben wird wie die Follow Me. Auch kann man sich weiter freuen auf Produkte im Bereich Licht und Netzwerktechnik. Das sind so die neuen Schwerpunkte fürs nächste Jahr. Wenn man es genau wissen möchte, dann kann man sich natürlich sehr gerne im Red Newsletter informieren. Ah, genau. Da freut man sich bei Red mit Sicherheit drüber.
Ganz genau. Ja, danke dir, Red007. Und ja, und bis zum nächsten Mal. Wir werden uns nochmal treffen und da würde ich dann gerne ein bisschen mit dir über das Thema Qualität sprechen.
Ja, freue ich mich drauf.
Bis dahin sagt Mirko danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk.